Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. In dieser Folge: Wie treffen wir Entscheidungen? Was uns dabei beeinflusst und was uns dabei hilft?
So, da sind wir wieder. Denkfutter. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Wie ich finde, auch sehr spannend, mal darauf zu schauen, wie entscheiden wir als Personen, als in unserem Alltag, wie systematisch gehen wir aber auch Entscheidungen im Unternehmen an, in einem Fußballclub, in einer Mannschaft. Olli, erzähl doch mal, wie triffst du denn selbst ganz persönlich Entscheidungen?
Du hast hier, ich sag mal, voll ins Schwarze getroffen, beziehungsweise die Folge ist ja ein tiefes Bedürfnis von mir. Ich bin ja Hobbypsychologe als Kommunikationschef im Nebenberuf, und das Thema Entscheidung treffen, dadurch, dass das ja so, ich sag mal, sowohl im Privaten wie auch im Unternehmen an jeder Straßenecke auf uns wartet, ist natürlich ein Lieblingsthema. Wie ich Entscheidung treffe, meistens oder oft tatsächlich aus dem Bauch, ich würde sagen gepaart mit einer meistens und hoffentlich guten Intuition. Sagen, ich mache eine kurze Abwägung und sage dann links oder rechts. Das ist spannend. Also wenn da kommt jetzt der Psychologe. Meine Frau zum Beispiel ist das Gegenmodell, also sehr analytisch. Also es gibt ja diesen Ansatz Maximizer und ich glaube Satisfizer. Bin ich, glaube ich, der Satisfizer, der sagt, ich habe quasi vor Augen, was ich irgendwie will, mit einer Matrix an Dingen, die dann das, was ich entscheiden will, dann auch am Ende bringen soll, und entscheide. Da ist natürlich das Risiko, dass du auch mal daneben liegen kannst. Meine Frau ergänzt das dahingehend gut. Ich sag mal Stichwort Urlaubsreise buchen oder der Toaster ist kaputt in der Küche und wir brauchen was Neues. Sie folgt da eher dem Maximizer-Ansatz. Zu sagen, ich gucke mir erstmal alle Angebote an und dann suche ich mir 5 raus, und von den 5 checke ich nochmal die wahren Testergebnisse, frage noch zwei Freundinnen oder Bekannte und dann entscheide ich mich. Um dann aber vielleicht am Ende zu sagen, war das eigentlich die richtige Entscheidung?
Jetzt bin ich ein bisschen vom aber Thema da passt abgekommen. Der gut zusammen. Das heißt, ihr ergänzt euch gut und in der Summe als Familie oder als Paar trefft ihr dann wahrscheinlich häufig, ja, gute Entscheidung. Wobei ja das auch eine spannende Frage ist. Was ist eine gute Entscheidung? Gibt es da richtig und falsch? Gibt es besser und schlechter? Ich bin genauso wie du, eine neue Gemeinsamkeit, auch Hobbypsychologe. Und ich will hier mal einen Buchtipp loswerden, weil das ist mit Abstand das Buch, was mich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst hat, vielleicht sogar verändert hat, von Daniel Kahneman, einem Psychologen Israeli, der auch den Nobelpreis für Ökonomie für einige dieser Gedanken in diesem Buch bekommen hat. Das heißt schnelles Denken, langsames Denken. Es geht viel darum, wie wir denken, aber eben im weiteren Verlauf auch, wie wir Entscheidungen treffen und wodurch die beeinflusst werden. Und eine ganz zentrale These ist, wir sind viel, viel weniger rational unterwegs, als wir glauben, dass wir es sind. Wir haben ja so selbst das Erlebnis von unserem eigenen Ich und warum wir Dinge tun. Und Kahneman beschreibt in diesem Buch oder in seiner Forschung ganz generell sehr deutlich, dass wir viel mehr unbewusst beeinflusst werden, auch in unseren Entscheidungen und in unserem Denken, und teilweise eben auch Fehler begehen. Auf der anderen Seite aber auch, du hast eben selbst den Begriff schon genutzt, Intuition sehr stark sein kann und in den allermeisten Fällen auch gut funktioniert. Insofern kann man die Frage, wie trifft man richtig gute Entscheidungen, gar nicht, glaube ich, pauschal beantworten, sondern man muss auf das Problem schauen und auf den Zusammenhang schauen.
Ja, absolut, weil ein Stück weit suggeriert ja der Begriff richtig, als würde es eine allgemeingültige Lösung geben und die du im Zweifelsfall auch noch in einer Parallelwelt nachprüfen kannst und sagst, mal kurz Pause hier im Leben und ich fahre mal rechts ran und gucke, was jetzt aus meiner Entscheidung wird. Gibt's ja nicht. Von daher, glaube ich, kannst du gute oder schlechte Entscheidungen treffen, aus, ich sag mal, im Nachhinein betrachtet, aber sicherlich keine richtige, also in den seltensten Fällen. Was ich oft erlebt habe, was das Thema Entscheidungen betrifft, wir sind ja als, ich sag mal, Kommunikation in einem Unternehmen, als Bereich Unternehmenskommunikation, sehr vielen Kollegen in der Abstimmung. Also wir machen ja keine Kommunikation zum Selbstzweck, sondern kommunizieren das, was im Unternehmen passiert, wohin die Reise geht. Sprich, stimmen uns ja viel mit Menschen ab. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass wenn du entscheidungsträge Menschen hast vor dir, die sich nicht gerne festlegen, dass du sie ein Stück weit ködern kannst, indem du ihnen eine vollkommen abstruse Alternative noch hinlegst. Also ich sag mal, du willst Menschen sich zwischen zwei Fotos entscheiden lassen von sich selbst und sagen, ich weiß jetzt nicht, wo ich gerade besser gucke. Dann legst du denen noch eine dritte hin, wo sie jetzt mal übertrieben gesprochen in der Badehose im Bild stehen. Und dann können sie sich plötzlich entscheiden. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, so ein Stück weit so ein Effekt, der im tiefen Bewusstsein sitzen muss. Dass man sagt, ich versuche immer irgendwie das Beste, aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist es gar nicht, dann kann ich mich plötzlich entscheiden.
Ja, entscheidungsscheu zu sein, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Gedanke. Vielleicht eine erste wichtige These für mich auch, man muss natürlich Entscheidungen treffen. Im Privaten genauso wie im Unternehmen. Und ich glaube, es macht auch eher glücklich, wenn man dann, wenn man sie getroffen hat, nicht noch nachträglich alles wieder in Frage stellt. Ich glaube, dass das eher sozusagen auch belastend sein kann. Und schaue ich jetzt mal auf das Spiel, auf Fußball, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auf dem Platz auch schnell Entscheidungen zu treffen. Und auch da gibt's meistens kein richtig oder falsch, aber keine Entscheidung zu treffen ist keine Alternative. Wenn ich vorne im 16er den Ball bekomme, dann muss ich im Prinzip schon antizipieren, was passiert da, und muss quasi schon vor der Handlung eine Entscheidung getroffen haben, was ich jetzt mit dem Ball mache. Nehme ich ihn an, schieße ich direkt aufs Tor, lege ich zum Mitspieler zurück. Und das ist ganz wichtig. Und da hilft natürlich Intuition und auch wiederum Erfahrung, glaube ich. Wenn du Situationen häufig schon erlebt hast in deinem Leben, nehmen wir mal in einem Fußballspiel, dann wird deine Intuition, glaube ich, besser. Das ist auch etwas, was Kahnemann an verschiedenen Beispielen darstellt. Also ein Schachprofi schaut auf ein Brett und ihm fallen sofort 3, 4 gute Züge ein. Ein Laie, der vielleicht die Regeln kennt, aber wenig Erfahrung hat mit Schach, der wird sehr lange brauchen, bis er einen starken Zug gefunden hat. Und ihm werden auch viele schwache Züge einfallen. Ja? Und das ist, glaube ich, auf Fußball bezogen auch so. Ein Stürmer, der einfach schon 100 Tore in der Bundesliga geschossen hat, der wird intuitiv besser sein als Experte in dieser Situation, als jemand, der noch keine Erfahrung hat.
Hast du da einen Praxistipp aus dem Fußball? Weil ich sag mal so, das ist ja genau das richtige Thema. Der Stürmer steht vorm Tor und muss jetzt für sich entscheiden. Er kann sich ja nicht umdrehen und sagen, Trainer, was mache ich jetzt? Wenn ich das mal übertrage ins Unternehmen, Entscheidungen treffen ist ja nichts, was du quasi mit der Ausbildung in deinem Berufsleben lernst. Also klar, also ein Stück weit, aber ich glaube, das hast du ja einfach als Mensch, bringst du es mit. Und wenn du jetzt ja den Teil der Menschen hast, die sich eher schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, aus den diversesten Gründen. Will keinen Fehler machen, hat Angst, braucht mehr Zeit, was auch immer, will sich nicht festlegen. Wenn ich da jetzt als Führungskraft mich beschäftige mit solchen Kollegen, aus der Fußballerwelt gibt es Tricks, wo du sagen kannst, dieses Selbstbewusstsein, dem Stürmer in dem Fall zu sagen, du entscheidest, ob du jetzt das Tor machst oder nicht, gibt's, oder ist es einfach, ich sag mal,
man kann. Also ich glaube, du kannst das zum Teil oder in einem gewissen Maße trainieren. Du kannst versuchen, durch auch mentales Training möglicherweise deine Fähigkeit, schnell zu entscheiden, verbessern. Trotzdem glaube ich auch, dass es mit der Grundpersönlichkeit zu tun hat. Und wir sagen ja auch immer, jeder muss nach seinen Stärken in der für ihn perfekten Rolle am besten sich einbringen. Und ein Mittelstürmer Ich hätte beinahe gesagt, früher haben wir gesagt, die sollen auch ruhig ein bisschen einfach sein. Die sollen nicht alles abwägen und nochmal hin und her überlegen, sondern einfach intuitiv handeln und das immer wieder tun. Und wenn du das automatisierst und gut darin bist, dann wirst du, glaube ich, im Laufe deiner Karriere durch das Erleben von vielen Situationen immer besser. Auf der anderen Seite, nehmen wir mal eine andere Position, den Sechser im Fußball. Das ist ja ein Stück weit derjenige, der strategisch denken soll, der ein bisschen das Tempo der Mannschaft auch festlegt, vielleicht auch häufig mal so ein bisschen der Kapitän ist, derjenige, der den Matchplan auch im Auge behält, der einfach einen strategischen Blick drauf hat. Und da ist es schon wichtig, dass der vielleicht auch viel beobachtet während des Spiels und dann auch rationaler als ein Mittelstürmer, der ganz schnell sein muss, dann Zeit findet und nochmal den Matchplan oder bestimmte Dinge anpasst. Also ich will eben darauf hinaus, dass die Aufgabe oder die Herausforderung eigentlich entscheidend dafür ist, was ist der richtige Weg. Wenn du eine schwierige Entscheidung mit deiner Frau triffst, ob ihr ein Haus bauen wollt oder nicht an einer bestimmten Stelle, dann solltet ihr das, glaube ich, nicht intuitiv tun, sondern dann muss man sich eben intensiver damit beschäftigen, vielleicht auch Vor- und Nachteile abwägen, Preise vergleichen, Anbieter, ne? Wenn du aber, sagen wir mal, jetzt vorm Kino stehst und dich für einen Film entscheidest, dann ist die Situation eine andere.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass du ja unterschiedliche Situationen hast. Ich sag mal, man sagt ja im Leben oft, wenn man eine schwierige Entscheidung treffen will, sollte man sich erstmal ein bisschen Ruhe nehmen. Wenn man jetzt mal dein Beispiel des Stürmers nimmst, der kann sich ja in dem Moment keine Ruhe nehmen für die Entscheidung, wohin er jetzt schießt. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind ja auch jetzt nicht eher aus der Kategorie Mut zur Lücke ausbauen und Co. Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Abwägung. Und das ist aber oft ja auch, dass bei Entscheidungen, wir haben das gerade gesagt, es gibt kein richtig, es weniger ein Entweder-Oder ist, sondern dass man ja auch ein Stück weit das Beste aus beiden nehmen kann und einfach dann abwägt und sagt, okay, das ist jetzt der Weg.
Und etwas, was mir halt, ich komme nochmal auf das Buch. Wir sind halt als Menschen ganz generell, sind wir viel weniger rational, als wir glauben. Und das führt zu echt verrückten Geschichten teilweise, dass nämlich Entscheidungen beeinflusst werden durch Bilder, die wir gerade gehört haben, durch Gerüche, durch Musik, da machen sich natürlich auch Unternehmen und Marken in der Werbung, machen davon Gebrauch und nutzen das aus. Selbst sozusagen unsere mentale Ermüdung spielt eine Riesenrolle. Ein faszinierendes Beispiel, hat jetzt gar nichts mit Fußball zu tun an der Stelle, aus diesem Buch ist, da gab es eine Gruppe von Richtern in Amerika, die quasi den ganzen Tag nur darüber entschieden haben, ob ein Häftling vorzeitig aus der Haft entlassen werden darf oder nicht. Also ob er quasi auf Bewährung rauskommt. Und dann hat man geschaut, es gibt sozusagen häufig für solche Probleme eine etwas mental leichtere Entscheidung und eine mental etwas schwierigere Entscheidung. Hier kann man wahrscheinlich nachvollziehen, die leichtere Entscheidung ist, das abzulehnen, dass der Häftling freikommt. Weil man will im Grunde nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Häftling freikommt, obwohl es nicht angebracht ist und er dann wieder straffällig wird. So, das ist also die mental leichtere Entscheidung. Und dann hat man in einer Studie nachgewiesen, dass die Richter, abhängig davon, wie weit sie von der letzten Pause entfernt sind und von der letzten Mahlzeit, unterschiedlich entscheiden. Also einfach gesagt, je länger die Pause her war, desto deutlicher sind sie zu der einfachen Entscheidung gekommen und haben die Anträge abgelehnt. Und wenn sie erholt und entspannt waren und konzentriert, dann haben sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für eine Haftentlassung eben sich entschieden. Und das finde ich absolut verrückt. Das war ihnen natürlich überhaupt nicht bewusst, aber es war objektiv nachweisbar.
Aber kannst du ja tatsächlich in die Unternehmenswelt übertragen, das Beispiel.
dass du jetzt in endlos Meetings am Ende gute Entscheidungen triffst. Das würde, glaube ich, dieses Beispiel belegen. Das ist in der Regel ja nicht so. Also, dass man, wenn man sehr lange drüber nachdenkt und abwägt und dann alle schon müde sind, dann, ich sag mal, kommt man maximal zu der Erkenntnis, dass irgendwer sagt, ich bin jetzt genervt und sag, ja, mach mal. Aber nicht aus tiefster Überzeugung, sozusagen, ich sage, das ist jetzt der richtige Weg. Wir sind ja auch im Unternehmen, sage ich mal, so unterwegs, gerade in einzelnen Bereichen, dass wir eben versuchen, auch diesen Perfektionismus in der Entscheidungsfindung ein Stück weit in richtige Kanäle zu lenken, dass du eben nicht diese endlos Abläufe hast, die du einfach in einem Konzern hast, was Abstimmschleifen, Prozesse und Projekte sozusagen betrifft, sondern dass du wirklich Leute auch ermutigst, Fehler zu machen, idealerweise kein zweites Mal, sondern daraus zu lernen, aber dass man im Prinzip diese 80-20-Regel anwendet und sagt, es ist halt wesentlich schwerer, diese letzten 20% noch zum Perfekten hinzubekommen, was nicht heißen soll, dass wir keinen hohen Qualitätsanspruch haben, aber du kannst es auch übertreiben. Du kannst auch, ich sag mal, die 115% statt den 100 versuchen zu erstreben und dann in einen Endlosmarathon zu kommen, wo am Ende jemand fragt, wer hat eigentlich diesen Auftrag sozusagen gegeben, wo wir jetzt eine Entscheidung suchen, man weiß es gar nicht mehr, weil das Projekt schon so lange läuft. Das hat bei uns sozusagen das geflügelte Wort bekommen, dann ist better than perfect, dass man einfach sagt, okay, manche Dinge muss man auch machen und man sieht dann, was passiert und wo man vielleicht noch nachjustieren muss. Das ist ja überhaupt kein Problem im Leben.
Das ist ja auch, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, ein Gedanke von Agilität, ne? Machen und dann wieder anpassen und nicht denken, man kann das Gesamtproblem von vornherein vor der Entscheidung schon völlig durchdringen. Das ist im Grunde ja die systematische Analogie zum Thema entscheidungsscheu sein auf der persönlichen Ebene, ne? Wenn Unternehmen im Grunde durch Prozesse, durch Systematik eigentlich Entscheidungen verhindern oder verzögern, dann kann das eben auch schwerwiegend werden.
Ja, absolut.
Ein Gedanke, den ich noch habe, vielleicht auch ein praktischer Tipp für Unternehmen. Was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass wir in unserer Entscheidung beeinflusst werden durch etwas, was wir gerade schon gehört haben. Und insbesondere dann, wenn zum Beispiel der Vorgesetzte oder der Chef in einem Meeting schon etwas zu Beginn quasi äußert, dann führt das dazu, dass die anderen Meinungen, wie man dann sagt, sehr stark geprimed sind dadurch, ne? Und irgendwo jedenfalls stark beeinflusst werden. Und ähnlich kennt man das aus der Polizeiarbeit, wenn da Zeugen befragt werden, dann versucht man die eben auch unabhängig voneinander zu befragen und nicht in einem Raum zu stecken, weil dann die Zeugenaussagen sich beeinflussen. Also ein, wie ich finde, sehr guten Tipp kann man auch für Unternehmen übernehmen in Meetings, dass man bei schwierigen und wichtigen Entscheidungsprozessen sagt, das sagt jetzt mal jeder, schreibt mal auf ein kleines Kärtchen seine Meinung, ohne dass er den anderen schon gehört hat. Weil er im Grunde dann viel freier und man bekommt eine größere Vielfalt an Meinungen und an Möglichkeiten, als wenn man einfach drüber redet. Ich finde, das ist ein sehr schöner, praktischer Tipp.
Absolut. Ich meine, würde auch funktionieren, indem du einfach die Moderation dieses Meetings jemandem anders überlässt und eben nicht als Abteilungsleiter, Führungskraft quasi so ein Thema anmoderierst und entweder, wie du es gerade genannt hast, deine Meinung schon sozusagen aufstempelst. Aber du wirst es vermutlich auch zwischen den Zeilen schon machen, ob du es willst oder nicht. Deswegen ist es vielleicht auch eine gute Idee, jemand anders sozusagen anmoderieren zu lassen. Ja, und am Ende des Tages, wenn wir bei dem Bild des Meetings bleiben, ist ja auch eine Erkenntnis, die ich immer wieder sehe, so länger du über Dinge nachdenkst, so mehr Möglichkeiten bekommst du, so schwieriger wird am Ende diese Entscheidung. Also das ist ja für einige quasi wirklich dann Tyrannei, zu sagen, meine Auswahl wird immer größer und jedes Mal kommt noch ein neuer Aspekt dazu. Ich sehe gar nicht mehr, was ich am Ende entscheiden soll. Ich weiß nicht, kennst du das Marmeladenparadoxon, wenn dich deine Frau mal zum Einkaufen schickt und sagt, bring mal Marmelade mit. Und du stehst vor einem Regal mit 6 Sorten Marmelade, dann wird dir da vermutlich die Entscheidung leicht fallen. Gehst du in einen Laden, wo 24 Sorten Marmelade stehen, läufst du Gefahr, dass du nach Hause fährst und sagst, Schatz, ich komme mir nicht entscheiden. Das war zu viel Auswahl. Das ist tatsächlich, ich sag mal, erwiesen, dass viel Auswahl am Ende nicht zu besseren und schnelleren Entscheidungen führt. Im Gegenteil, dass das dann oft zu einem Abbruch dieser Entscheidung führt. Das sehe ich im Unternehmen immer wieder, dass wenn du in offenen pädagogischen Stuhlkreisen sitzt, wo jeder mal seine Meinung sagen darf, dass du am Ende keine Entscheidung treffen wirst. Mhm. Weil man logischerweise selber irgendwann in Zweifeln kommt und sagt, der hat nochmal einen spannenden Punkt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und du verzögerst dann Entscheidungen, die manchmal ganz simpel gewesen wären. Aber durch diese Debatte bauschst du ein Thema auf, wo du kein Ende findest. Und das ist, ich sag mal, beim Marmeladeneinkauf nicht anders. Also das ist, ich sag mal, der praktische Anwendertipp für jeden, sich mal im Supermarkt zu überprüfen.
Ich weiß nicht warum, aber dieses Marmeladenproblem, da fällt mir jetzt gerade der Fernsehbeweis beim Fußball ein. Weil da ja im Grunde in der Vergangenheit war es so, da war ein Schiedsrichter gespannt auf dem Platz und hat Entscheidungen getroffen, die zugegeben häufig falsch waren. Oder nicht selten. Da gab es dann Ärger auf dem Platz und dann wurde auch noch abends im Sportstudio darüber diskutiert. Und man hat es sich angeschaut und hat vielleicht auch mal gesehen, das war ein Fehler. Aber es gab schnelle Entscheidungen. Und ja, ich oute mich jetzt mal. Ich war und bin nach wie vor kein großer Freund von diesem Videoassistenten. Mir ist der Gedanke natürlich klar, man möchte mehr Gerechtigkeit in dieses Spiel bringen, mehr Objektivität, aber für bestimmte Situationen erscheint es mir halt vielleicht so wie beim Marmeladenproblem, wenn ich 10-mal drauf gucken kann und dann auch feststelle, da findet ein Kontakt im 16er statt, dann neigt man dazu, da auch einen Elfmeter zu sehen, wo vorher in Realgeschwindigkeit keiner war. Wir sehen, durch den Videoassistenten hat die Anzahl von Elfmetern durch Handspiel und Foulspiel extrem zugenommen in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Weil wenn du eben alle Perspektiven einnehmen kannst, dann wirst du irgendwann das Gefühl haben, da ist ein Kontakt. Aber die Frage ist doch, ist das ein Kontakt, der wirklich, den man als faul bezeichnen kann und der mit Elfmeter geahndet werden muss? Und da bin ich sehr, sehr häufig der Meinung, nein, das ist nicht der Fall. Aber durch diesen Fernsehbeweis in Anführungsstrichen kriegt man dann einen anderen Eindruck. Deswegen wäre auch da eigentlich mein Vorschlag, wir werden den nicht wieder loswerden, den Videoassistenten. Das wäre wahrscheinlich auch falsch. Aber lasst uns das beschränken auf wirklich Situationen, die objektivierbar sind. Also zum Beispiel beim Abseits meinetwegen. Das ist zwar auch manchmal lachhaft, wenn da über Millimeter geredet wird, aber da habe ich zumindest theoretisch eine objektive Entscheidung. Aber bei Fragen, war das jetzt faul oder nicht, sagt mir meine Expertenintuition, lass das bitte den Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden und greif da nur ein, wenn es absolut extrem ist.
Du hast deine Entscheidung, ich sag mal, oder deine Meinung zu dem Thema ja, wie du gerade gesagt hast, schon geprimed. Deswegen würde mich das jetzt nicht wundern,
ja, sorry,
wenn du jetzt was anderes erzählst. Gibt's da eigentlich eine inzwischen schon eine statistische Erhebung, ob jetzt tatsächlich dieses Videoschiedsrichter-Thema am Ende mehr richtige Entscheidungen sozusagen gebracht hat? Also, dass man wirklich sagt, ja, das bringt einen zählbaren
Effekt. Du hast ja selbst gesagt, das ist manchmal nicht ganz einfach zu sagen, was ist richtig. Auch im Nachhinein. Ich denke, man, obwohl ich kritisch bin dem Videoassistenten, dem VAR gegenüber, würde ich sagen, dass es weniger Fehlentscheidungen gibt im Fußball, in der Bundesliga, durch diesen Videoassistenten. Jetzt ist aber eine spannende philosophische Frage zu stellen, nämlich die, heißt das auch, dass es gerechter geworden ist? Und da, die beantworte ich mir nicht so ohne weiteres mit ja. Also das klingt vielleicht erstmal paradox, aber du kannst sozusagen weniger Fehlentscheidungen haben und trotzdem nicht unbedingt eine Verbesserung. Also bei der Gerechtigkeit, aber dann kommt natürlich auch noch das Thema Erlebnis dazu. Wir haben im Moment keine Zuschauer in den Stadien, aber es ist für mich eine absolute Katastrophe, wenn du in einem Spiel, das ganz eng ist und zum Schluss fällt dann noch ein Tor, das ganze Stadion will sozusagen losbrüllen und sich freuen und dann wartet man und manchmal wirklich sehr lange Zeit, bis eine Entscheidung getroffen wurde in Köln im Keller und ist dann manchmal eben auch noch unglücklich, dann fühlt sich das im Grunde schlimmer an, als eine ursprüngliche Fehlentscheidung von einem Schiedsrichter. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
ich verstehe.
Du hast eine zusätzliche Ebene in das Spiel hineingebracht und das ist für mich nicht per se eine Verbesserung.
Ich versuche die ganze Zeit, dieses Bild des Videoassistenten ins Unternehmen zu übertragen. mit was man das vergleichen könnte? Oder
Marktforschung.
Im Zweifelsfall.
Irgendwie, ne? Es gibt doch bestimmt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber gibt es nicht ganz viele Unternehmen, die alles nochmal durch Marktforschung immer absichern wollen und gar nicht mehr bereit
ja,
sind,
aber ohne dass... Das würde hinken, weil du ja die Marktforschung in der Regel vorher machst. Das würde bedeuten, du rufst den Videoassistenten schon an, bevor das Foul passiert ist. von daher, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wo es funktioniert, also das ist tatsächlich ein bisschen, was mir oft hilft, wenn ich schwierige Entscheidungen treffen muss, dass ich einfach die andere Perspektive einnehme. Zu sagen, was würde jetzt der von dieser Entscheidung irgendwie betroffen ist, also ich entscheide mich, jetzt irgendeine Kommunikation loszutreten, was würde der Empfänger mit der jeweiligen Entscheidung machen? Und das hilft mir oft, quasi dieser Perspektivwechsel zu sagen, zumindest die bessere Entscheidung am Ende des Tages zu treffen und zu antizipieren, wie derjenige reagiert. Ich sage, der hatte ja eingangs dieses Beispiel mit, ich brauche noch eine dritte Alternative gebracht. Auch das kann ich ja antizipieren. Man kennt ja irgendwann seine Kollegen und Pappenheimer in Anführungszeichen und weiß, wer tut sich eben bei Entscheidungen schwerer und wer entscheidet auch leichter, besser, schneller. Und du weißt irgendwann, du hast Kollegen, die tun sich mit Entscheidungen schwer. Denen gebe ich dann die dritte Variante, um ihnen sozusagen noch diesen, jetzt verrate ich den Trick, den Köder hinzulegen sozusagen, dass sie sich dann dadurch schneller entscheiden. Bei manchen Menschen brauchst du das aber gar nicht, wo du weißt, ja, der entscheidet schnell, rational, aus dem Bauch, wie auch immer.
Ja.
Deswegen ist dieser Perspektivwechsel, dass ich sag mal so
ein bisschen... Das ist auf jeden Fall smart, glaube ich auch. Mir hilft, nochmal zurück zu dem schnellen Denken, langsamen Denken, eben auch zu erkennen oder ein Stück weit inzwischen zu wissen, wo wir Menschen dazu neigen, auch fehlerhaft zu sein, wo unsere Intuition auch problematisch wird. Nämlich zum Beispiel bei Statistik oder auch bei bestimmten Emotionen. Ich mache nochmal zum Schluss vielleicht einen kleinen Test mit dir. Ich biete dir eine Wette an. Und die geht folgendermaßen, ganz simpel, ich werfe eine Münze und bei Kopf gewinnst du und bei Zahl verlierst du. Und jetzt biete ich dir am Anfang an, wenn du gewinnst, kriegst du von mir 100 Euro und wenn du verlierst, musst du mir 100 Euro bezahlen. So, jetzt frage ich, würdest du die Wette annehmen?
Du hast mich jetzt gefragt, ob ich das machen würde. Ich mache es, ja.
Du machst es. Damit bist du schon im Grunde total ungewöhnlich, spricht aber dafür, dass du eben auch irgendwie dich gut und schnell entscheidest. Die meisten Leute finden diese Wette irgendwie gefühlt, finden die nicht gut. Und selbst wenn du ihnen anbietest, du kannst 120 Euro gewinnen für Kopf und musst nur 100 Euro bezahlen für Zahl, werden die allermeisten diese Wette immer noch ablehnen. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass die Summe, die man bieten muss, bis diejenigen auf diese Wette eingehen, fast bei dem Doppelten liegt. Also die Leute wollen fast 200 Euro haben für Gewinn, bevor sie bereit sind, diese Wette einzugehen. Was eigentlich total irrational ist. Weil in dem Moment, wo du mehr gewinnen kannst, als du verlieren kannst, solltest du rational eigentlich die Wette eingehen. Weil, ne, es ist rational, ist der Profit höher als der mögliche Verlust. Aber ein psychologisches Prinzip spielt dagegen, nämlich die sogenannte Verlustaversion. Wenn wir etwas verlieren, fühlt sich das schlimmer an, als wenn wir genauso viel gewinnen. Und wenn man solche psychologischen Prinzipien kennt, dann, glaube ich, beobachtet man bei anderen, aber auch irgendwann bei sich selbst, warum man wie entscheidet. Und das, glaube ich, steigert die Qualität von Entscheidungen.
Aber ich glaube, das ist eine hohe Analogie zu dem Beispiel, was ich mit der dritten Alternative meinte. Weil was du ja am Ende in dem Beispiel hast, ist, dass du hast mich jetzt gefragt, kannst du 100 gewinnen, 100 verlieren? Ich habe ja in dem Moment, wo du mir diese Wette gestellt hast, kurz rational überlegt und habe eine Risikoabwägung gemacht. Und das ist jetzt nicht zu einem charmanten Ergebnis gekommen, weil ich gesagt habe, ich kann in kürzester Zeit
entweder 100 verlieren oder 100 gewinnen. Das ist ein hohes Risiko, 50-50, dass ich bei der negativen Erfahrung lande. Und die fühlt sich nicht gut an. Und die überwiegt und versucht die ganze Zeit meinem Gehirn zu sagen, geh diese Wette nicht ein. Das habe ich gerade aus Spaß gesagt, mache ich. Aber ja. Du hast vollkommen recht. Also der normale Menschenverstand würde einem an der Stelle suggerieren, lass die Finger davon. Das ist zwar charmant, diese Aussicht auf den schnellen Gewinn, aber in gleicher Größe lauert da im Prinzip das Prinzip, dass das Marmeladenbrot mit der Marmelade nach unten auf den Boden klatscht.
Ja, es widerstrebt wahrscheinlich der großen Sehnsucht nach Sicherheit. Ne? Verlustaversion ist ja im Grunde ein Ausdruck dafür, dass wir alle irgendwo auch Sicherheit lieben und Unsicherheit eben eher als problematisch ansehen. Und da sind wir wieder ein Stück weit am Anfang. Das führt eben auch dazu, dass ich mich ungern für eine solche Wette entscheide, obwohl rational meine Chancen, etwas zu gewinnen, sehr viel besser sind, als etwas zu verlieren. Also nein, die Chance ist gleich groß, aber der Gewinn ist höher als der mögliche Verlust.
Ja, absolut. Also ich sag mal, wir sind ja bekannt für ein tiefenwissenschaftliches, sachliches Format hier bei Denkfutter. Zum Schluss habe ich noch einen Karlauer. Ich habe ja eine Theorie, warum Werder bei Abendspielen zu Hause unter Flutlicht gewinnt. Das hat auch ein bisschen was mit Entscheidung treffen zu tun. Man sagt ja immer so schön, denk nochmal oder schlaf nochmal eine Nacht drüber. Ich habe festgestellt oder neulich mal irgendwo gelesen, dass es tatsächlich offensichtlich wissenschaftlich erwiesen ist, dass du im Dunkeln Entscheidungen besser triffst, weil deine Schärfe, deine Sinne geschärft sind. Und hab drüber nachgedacht, ob's bei Werder eventuell an der Dunkelheit liegt. Vielleicht solltet ihr darauf ein Dach über das Stadion bauen. Nee, Spaß beiseite. Also ich sag mal
Entscheidungen. Könnte sein, aber warum soll das für den Gegner dann nicht zutreffen?
Ne? Hast du natürlich auch wieder recht. Lass uns an der Stelle abschließen, ohne nicht noch den Hinweis zu geben, man kann auch bei Denkfutter eine Entscheidung als Zuhörer treffen. Man kann uns nämlich bewerten. Man kann sagen, ich finde das gut oder ich finde das gut, was ihr da macht. Das sind die zwei Wahlmöglichkeiten. Sprich bewerten, man kann uns folgen und man kann uns am Ende natürlich jederzeit Kommentare, Fragen, Anregungen schicken über denkfutter@dmk.de. Diese Entscheidung möchte ich am Ende der Folge einfach dem Hörer überlassen.
Ich hoffe, dass viele das Risiko eingehen, uns weiter zuzuhören.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.